Zart am Limit mit Laura Karasek. Heute das Thema, wer steckt eigentlich in welcher Schublade und wie kommt man da wieder raus? Das finden wir raus mit diesen Gästen. MC Boogie. Der weiß, wie man erfolgreich mit Sido rappt, dass Gesichtstattoos bei den Langwitzer Muttis nicht so gut ankommen, dafür aber, wie man die Schublade Rap-Legende besetzt. Auch der Schauspieler Dennis Moschito kennt sich aus mit Klischees. Wenn er nicht gerade in der Sendung mit der Maus neben Anke Engelke spielt, kriegt er immer nur Rollen als krimineller Ausländer. Ein Grund, warum er mit Datteln auf Kriegsfuß steht und froh ist, dass er noch alle Zähne hat. Die Comedian Tané feiert ihre Schublade. Als Rising und auch noch als Female Star am deutschen Comedy-Himmel nennt sie ihre Shows wie Pornos, kommt aber auch damit klar, dass sie als Clown durchgeht. Welches Klischee ihre Mutter aus dem Konzept gebracht hat, erzählt sie uns hier.
Herzlich willkommen zu Zart am Limit. Wir sprechen heute über Klischees und Schubladen. Du hast ja deine Karriere als Comedian auch sehr modern begonnen. Nämlich nicht mit einem Faxgerät oder mit einer Floppy-Disk, sondern mit Videotext.
Ja, also das war eine
ganz hochaktuell. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, das war 2011. Das war nach dem Abi. Ich wollte eigentlich Musical-Darstellerin werden. Und meine Mutter hat 2011 noch Hard-Videotext gesuchtet und hat dann irgendwie gelesen.
Sie war aber die Einzige wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Oder?
Deswegen
hatte
bin ich auch da gelandet.
Hatte sie auch noch einen
Tamagotchi? Ja, nee, nur so ein Furby. Nee, die hat einfach gelesen, Cindy aus Marzahn sucht Comedy-Nachwuchs, ja? Und hat gewusst, weil ich eh schon total bescheuert war seit der Kindheit und so einen Hang zu Comedy hatte und immer auf der Bühne gestanden habe, auch so Musical-Theater gespielt habe und im Ballett war und immer so diesen Hang hatte, auch Leute zu imitieren, dass ich mich da doch bitte mal bewerben soll. Und dann hatte das aber eher so abgetan, ja, bewirb dich doch mal, mach das doch mal hier, dann hast du was zu tun, ne? Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich verschiedene Rollen gespielt und denen das auf die Dropbox gepackt und dann haben die mich zum Casting eingeladen und dann wurde ich tatsächlich genommen für die Sendung. Das war damals der RTL Comedy Grand Prix, das war der erste, der gemacht wurde, 2011.
So sehr cool. Also deine Mutter war ein Fan von dir?
Ja.
Du hast es immerhin mit Dropbox gelöst. Sie hätte wahrscheinlich noch eine VHS-Kassette verschickt. Also du hast dich ja dann, du bist in einem Dorf groß geworden.
In Heinsberg, ja, direkt an der holländischen Grenze.
Und hast dich da, cool, das cool. Findet Bogi cool. Jetzt bist
ja,
du
das
real.
Hat Vorteile. Das
Holländisch
ja.
Findet er gut.
Ja, ja,
wir wissen nicht warum.
Ja, aber Holländisch ist immer gut drauf.
Man
wenn wir schon mal die Schublade sind, Holländisch ist toll.
Ja. Du hast also du bist da in diesem Dorf groß geworden und hast dich dann auch deiner Mutter gegenüber relativ früh geoutet.
Es gab, glaube ich, irgendwie damals ein Mädel, irgendwie, mit dem ich engeren Kontakt hatte. Also da ist aber nicht so viel. Aber meine Mutter hat das, glaube ich, so gespürt. Ne? Wie das Mütter haben so einen siebten Sinn für Sachen. Und die wusste ja auch, ich bin eher so der Rebell. Ich hatte auch im Kindergarten nur Jungsfreunde. Und es war so rebellisch unterwegs. Und da war direkt mal so, der zupfe ich jetzt erstmal die Augenbrauen, um da entgegenzuwirken.
Ach so, die hat dann die wollte dich quasi
heteronormativ halten. Ja, an der heteronormativen
jetzt
Leine.
Jahre, bisschen Waxing, bisschen Bleaching.
Ja, nee, so krass nicht, ne? Aber es war nicht so einfach.
Aber
so.
Was genau hat sie denn dann zu dir gesagt?
Also tatsächlich O-Ton so, ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, du pass auf, ich stehe auf Frauen und dann hat sie gesagt, bei uns läuft nichts normal. So dieser klassische Satz halt, den man sagt. Wo du auch so denkst, ja, was ist denn überhaupt normal, ne? Und was will man denn mit normal? Sei doch einfach du selber, da ist doch alles gut, ne? Also, aber da war dieses Denken, oh Gott, was denken denn die anderen, ne? Und der zweite Satz war tatsächlich, ich fahre mich jetzt gegen Baum. So, ne, und dann schnappt sie sich wirklich so die Autoschlüssel, geht so in Richtung Garage und dann war wirklich mein erster Gedanke, ja, dann gut, was wäre, wenn ich einfach nur so on top gesagt hätte, ich wäre Veganerin, was dann, mit Vater dann mitfahren? So, ne, ich habe das nicht verstanden, weil das war wirklich für mich zu dem Zeitpunkt natürlich tatsächlich tragisch, weil du willst natürlich nicht, dass deine Mutter so reagiert. Du hättest natürlich lieber, dass sie offen ist und dass sie sagt, du, ist doch gar kein Thema. Also mittlerweile ist sie da auch cool
ist
mit.
Ist sie cool
und so.
Damit?
Ja, voll. Und sag doch selber, ja, da habe ich wohl ein bisschen überreagiert, aber ich glaube auch, dass Mütter bei ihren Söhnen wahrscheinlich aufgeschlossener sind und Väter bei ihren Töchtern. So, weil bei meinem Vater war das kein Problem. Der hatte da nicht so das Problem mit, dass ich jetzt lesbisch bin. Und ich glaube, meine Mutter hatte dieses, was natürlich ganz oft ist, weil das Wort Lesbe ist negativ behaftet. Du denkst sofort an das Klischeebild Kampflesbe, an Frau mit kurz geschorenen Haaren, die aggro ist. So, das ist so das Negativbild. Und ich glaube, davor hatte sie tatsächlich auch Angst, weil dass das Bild ist, was auch vorgelebt ist.
So. Aber jetzt sprechen wir ja nun heute auch über Klischees. Du hast mal so schön erzählt, dass deine Schwiegereltern, also die Eltern von einer Frau, die du gedatet hast,
es ist meine Partnerin.
Deine jetzige Partnerin.
Ja, genau. Die okay. ist klassische Abstammung.
Haben die da easier drauf reagiert? Oder wie sind die da? Habt ihr es denen zusammen gesagt? Oder wie war das?
Nee, also meine Partnerin ist schon länger offen lesbisch, auch vor ihrer Familie. Die wissen das, aber das wird unter den Teppich gekehrt. Ist egal. Es ist okay. So, das ist in Ordnung. Also das Lesbischsein war nicht so das Thema. Ja. Aber also Perser sind eher dafür bekannt, dass sie sehr darauf achten, was jemand halt beruflich macht. Und das war so der Punkt. Ne? Da war sofort, hat die Mutter halt meine Freundin gefragt, oh, was macht deine Freundin beruflich? Ne, und wollte dann halt so wissen und dachte direkt, oh, ist sie Ärztin? Sag, oh, ist sie Anwältin? Und meine Freundin halt so, nee, die ist Comedian. Ha? Was ist das? Comedy wie hart? So, ne? Sie wusste nicht, was ist jetzt los? Ne? Und dann sagte meine Freundin so, ja, die steht halt auf der Bühne und erzählt Witze. Ne? Und dann ist ihr halt alles aus dem Gesicht gefallen und dann war der Satz so, woi, eine Clown. Ne, so, das war so, die hat halt so, was macht die da? Die wusste gar nicht, was passiert jetzt.
Hat sie dir dann auch so zu große Schuhe hingestellt oder eine rote Nase oder
ja,
sowas?
Ja, für sie ist das tatsächlich, was immer noch kommt, ist, will Tane nicht mal tagsüber arbeiten? sie ist immer nachts arbeiten, sie soll doch studieren und tagsüber was machen. Was, so, weil für sie ist das nicht greifbar.
Du bist nicht seriös genug.
Ja, genau, weil abends arbeiten.
Sexualität egal, aber der
aber
Beruf.
Ja, abends, sie könnte auch tagsüber was machen. So, das wäre, glaube ich, für sie netter.
Aber da wir heute über Klischees sprechen, ich höre halt total oft, ehrlich gesagt, so Sätze wie, hä, du bist Anwältin? Du siehst gar nicht aus wie eine Anwältin. Mhm. Hörst du eben auch so Sätze wie, hä, du bist lesbisch? Du siehst gar nicht lesbisch aus, du bist viel zu hübsch. Also hörst du so einen Scheiß? Musst du dir das anhören oder erlebst du da keine Konfrontation?
Ja, jetzt nicht mehr so. Am Anfang war das so, ne? Auch dieses Ding, ja, du musst nur mal einen richtigen Kerl, ne? Du brauchst mal einen richtigen
so.
Typ. So die Nummer, ne? Damit ich dich drehe ich auch noch mal um. So die Nummer, wo ich dachte, ja, ich kann mich selber umdrehen. Das bringt aber auch nichts, ne? Klar, damit bist du am Anfang konfrontiert, tatsächlich.
Und wie reagierst du darauf? Bist du dann schlagfertig oder, also, trifft dich das? Hat dich das am Anfang verletzt oder?
Ja, am Anfang hat mich das natürlich getroffen, so als ich mit meiner ersten damaligen Freundin durch die Stadt gelaufen bin, ne, dass dann dumme Sprüche kamen oder so, weil gerade wenn du jünger bist, sprechen dir Leute das natürlich ab, dass du das ernst meinst und denken,
ist nur eine
so
Phase.
Was, genau, oder was wollen die zwei Girlies denn da? Genau, oder dieses ist ja eine Phase, aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das Bild auch ein bisschen entzerrt tatsächlich. So, aber innerhalb der Szene ist es ja trotzdem so, dass oft Leute gefühlt ihrem eigenen Klischee so ein bisschen hinterherlaufen, habe ich das Gefühl, ne? Wo dann auch viele so einen Einheitslook haben. Also es geht ja auch gar nicht darum, dass Leute kurze Haare haben oder lange Haare. Ist ja total geil, ist ja Freiheit, ist ja, jeder kann ja machen, was er will, ne? Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass Leute erst denken, ah, ich glaube, ich muss erstmal so aussehen, damit ich mich da irgendwie
behaupte
frei
und dann kann ich später doch wieder die Achselhaare rasieren. So wie bei den Feministinnen, die auch immer noch in so einer Ecke, so, was? Du bist Feministin? Rasierst du dir die Beine nicht?
Ja,
also da sind ja auch immer so diese
Bilder
im Kopf.
Jeder kann ja Feminist sein, weißt du, das ist ja. Das hat ja nichts mit dem Optischen
mit dem Look
zu tun.
Eigentlich
zu tun. Total, das spricht ja keiner.
Ich habe was Schönes gelesen, was dich, glaube ich, auch beschäftigt, so in deinem Programm. Wenn alle Frauen morgen aufwachten und mit ihrem Körper zufrieden wären, würde die Weltwirtschaft zusammenbrechen. Ja, da ist, glaube ich, was Wahres
ein Satz
dran.
Ist das von mir?
Der ist von Laurie Penny, die ich sehr liebe.
Ja.
Und du hast das ja auch, ich habe das auch immer gerne so als Thema, dass alle so unter diesem Selbstoptimierungswahn, ne? Und dann, es gibt natürlich die Fraktion, die dir dann immer so erzählt, ich kann essen, was ich will, ich nehme einfach nichts zu. Und du denkst so, ja, genau. Und dann gibt's die anderen, die irgendwie nur von Algensmoothies und Hirseshakes leben und so. Geht dir das auf den Keks? Also bist du... Thematisierst du das noch weiterhin?
Selbstoptimierung und so dieser Schönheitswahn. Ja, ja, toll, total. Also da habe ich in meinem ersten Programm auch drüber gesprochen. Also dass ich finde es halt so schade, dass in den Medien vor allen Dingen immer so dieses eine Bild propagiert wird. Ne, das sind immer nur Frauen ohne Falten. So, ne, das ist so das Bild, was durchgezogen wird tatsächlich. Weil ich weiß nicht, wie viele Frauen man sieht, die eben über 50 sind und einfach Falten haben. Also ich bin ein Fan von so in Würde altern und ich denke,
das sagst du, weil du so jung bist.
Ja, ohne Scheiß. Ich krieg das ganz oft auch so als Kritikpunkt, dass Leute sagen, ja, das ist, weil du noch nicht in dem Alter bist, wo man so irgendwie drüber nachdenkt oder sich so hart damit konfrontiert sieht. Vielleicht frag mich in 20 Jahren nochmal, aber ich habe eigentlich die Haltung und bin da auch sehr stringent.
Du hast ja dann ein besonderes Faible für Sylvie Mais, ne?
Ja. Ja, also diese ganzen, ich finde es halt so schade, weil das ist, wie gesagt, das Bild, was forciert wird, habe ich das Gefühl, im Fernsehen. Ne? Die Formate werden ja auch dankend angenommen, ne? So Sylvies Dessous-Models, ne? Wo du dann da stehst und es ist wieder nur, ja, ich suche jetzt eine Dessous-Model. Ne? So. Und dann denkst du, ja.
Und so diese Schönheitsideale, die so von Heidi Klum und so vermittelt werden.
Ja, die Sendung, das ist ja scheiße. Guck mal, da sind junge Mädels, die wissen noch gar nicht, was ist überhaupt mein Körper, wie gehe ich damit um? Und die sehen nur, geil, da kann ich irgendwie coole Fotos machen. Aber die sind sich der Wirkung natürlich gar nicht bewusst. Sie sind ja Opfer ihrer eigenen Handlungen. Das ist ja genauso wie diese Mädels, die da zum Bachelor rennen, wo ich dann auch immer denke, boah, Leute, das ist doch scheiße. 20 aufgehübschte Mädels, die dann für dumm verkauft werden, wo das auch so schön geschnitten wird. Ne? Die nehmen natürlich nur diese ganz dummen Sätze von den Mädels und dann die dann sagen, hoffentlich gibt er mir eine Rose. Und du denkst so, nee, gib dir mal eine Schelle, ey. Das ist doch egal. Ja, ist doch.
Bogi, du sagst so, bist du einverstanden? Hast du schon mal was für den Feminismus getan?
Ob ich da was mal getan habe, uiuiui. Ich sage einfach, das ist für mich eigentlich selbstverständlich, dass man eine Frau nicht auf sein Geschlecht reduziert, wie jemand auf die Rasse oder Religion. Das ist eigentlich peinlich, dass man 2019 auch darüber reden muss. Aber
das stimmt. Und das von dir,
ja.
Wo die Leute auch so Vorurteile haben,
ja,
über Rapper und über diese Musik. Also es gibt auf jeden Fall Texte von dir und die sind nicht alle so... aus einer Großstature kann man keine Hausfrau machen. Nach einer Dreiviertelstunde hatte ich zweimal abgespritzt, dann zeigte ich ihr meine Küche und sagte, wisch, bis es blitzt.
War es nicht zweimal abgespritzt?
Nur zweimal oder dreimal?
Zweimal.
Ist es heute nur noch einmal? Müssen wir den Text ändern? Was müssen wir tun, damit es noch autobiografisch ist?
Zwei Minuten mit Vorspiel und Kippe danach? Nee. Es war auch immer so, wir halt die Bassbox-Arzt und so, alle von meinem Umfeld, wir waren halt auch immer sehr unbedacht halt. Also wenn du mich fragst, warum ich über Frauen so gerappt habe, zeige ich dir mal die ganzen Frauen, die ich in meinem Umfeld hatte, verstehst du mich? Und zu den Texten, wir waren halt so eine Gang, eine Crew, da waren von allen Rassen, da war alles vertreten und man hat halt politisch mega unkorrekt geredet und das sind auch so Kraftwörter und oft hat man nicht gedacht, dass man diese Reichweite hat und dann oft auch ist da halt so ein Berliner Schnauze, Berliner Humor. Ja, und ja, ich stehe zu diesen Texten, ja.
Warum sagst du mal, 46 hat's für 69 nicht gereicht? Oder was ist los?
Doch, ich gehöre zu den Langwitzer Pussyschlemmern schon. 69 reicht immer.
Pussyschlemmer.
Ja.
Ed von Schleck ist geboren.
Letzten Tag
ist was Gutes.
CBD-Rauchen. CBD-Rauchen ist wie seine Schwester lecken. Schmeckt richtig, ist aber falsch. Das mit dem Postleitzahl hat Folgendes. Kurz nach der Wende wurden aus allen Bezirken halt, die früher Schöneberg war 62, Kreuzberg 36, Langwitz 46, dann wurde daraus 12249, aber die Leute haben sich das behalten, wie Curry 36 hat zum Kultfaktor und 46 war Langwitz.
Gut.
Also für mich
ja,
ist das
ich habe auch gelesen, du hast Sido das Rappen beigebracht.
Nein.
Also,
den habe ich den Arschweg erklärt, aber nicht das Rappen. da ist ein Track von Sido, ja.
Also du mach mal Name-Dropping ganz kurz. Mit Sido, mit Bushido?
Bushido, alle.
Cool Savage?
Alle. Nimm alle auf, ich habe sie alle.
Das heißt, du hast ja aber auch, du bist irgendwie so eine Ikone und da sieht man ja schon Rapper da sein, aber ist auch wieder Klischee. Dicke Autos, ja, Goldketten. Also ich nehme mal an, Celine Dion und Diddelmäuse sind eher nicht so in deinem Repertoire.
Ja, aber ich sag, wo viel Licht ist, fällt viel Schatten. Ich habe ganz viel, ich habe auch politische Lieder, unsichtbare Mauern. Ich habe Liebeslieder, ein Liebeslied, das heißt Vorstadtmädchen. Als ich aus dem Knast kam, war ich schlecht auf dich zu sprechen, wurde aus Vorstadtmädchen Großstadthure. Ich verarbeite da alles. Und ich bin sehr
so
Gefühlsmensch. Der gleiche Mensch, den ich gerade heilig spreche, kann ich in einer Sekunde verfluchen. Ich bin manisch, depressiv und schizophren. Das ist gefährlich.
Also gibt es auch einen Kuschelrock-Bogi?
Ja. Ach klar, ich höre 90% Rap. Ja, das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Nazi bin, das ist bei Rap. Meine Ohren lieben nur Rap. Das muss ich auch wieder sagen, bei uns im Freundeskreis, wenn einer sich extrem mit was beschäftigt, nennen wir es Nazi. Das wird wieder zu vielen Eingemachten hier. Aber ich höre auch 10% ganz viel Soul, Rock, mega viele Sachen. Und deine Regisseurin fragte schon, was mein Lieblings-Kuschel-Rock-Track ist. Ist von Luther Vandross, Dancing with My Father.
Darf ich dir noch ganz kurze Fragen stellen zum Abschluss? Einfach um diese Klischees noch zu bedienen. Also, wenn du die Wahl hättest, Geld oder Ghetto, also Rapper, Villa oder Kifferkeller?
Oh, was nützt die Villa, wenn du nicht kiffen kannst? Wie hier die schönste Runde, ihr könnt alle trinken, ich kann nicht kiffen. Doch, Kifferkeller, ja.
Du kannst gleich, du bist gleich vorbei. Die Bong ist schon warm gemacht.
Mit Koks ist übrigens voll einfach aufzuhören, habe ich schon 1000 Mal gemacht.
Himmel oder Hölle?
Ja, Himmel. Ich hab die
Himmel, du kommst in den Himmel?
Nein, ich komme in die Hölle. Nein, das weiß ich auch nicht. Also das würde jetzt den Rahmen auch sprengen jetzt. Aber
den also Eindruck
ich
haben
bin
wir
dann
auch.
Doch, ich freue mich nach Harmonie und so. Ein paar Sünden müssen sein, aber ich bin doch eher dann harmonischer und wir haben genug Hölle auf dem Planeten hier. Ein bisschen Himmel würde gar nicht mal schaden.
Rammstein oder Helene Fischer?
Boah, also ich war letztens auf ein Rammstein-Video eingeladen. Mein Freund Spectre hat den gedreht. Erstmal Props an den, aber ich konnte nicht. Die machen mega interessante Sachen. Ich pump's persönlich nicht, aber beim Krafttraining auch im ABC-Studio haben vieles gehört. Ich habe Respekt für den Weg, die haben Berechtigung, machen ihr Ding. Und Helene Fischer ist doch atemlos durch die Nacht, wa?
Ja, letzte Frage. Heller Türke oder schwarzer Afghane?
Ja, schwarzer Afghane ist was Feines. Also kommen hier nicht nur die Taliban, kommen nicht nur schlechte Sachen daher.
Das Wasser im Munde zusammen, wir müssen zum Ende kommen.
Ist ein Traum. Aber immer noch der Langwitzer Lungentritt ist am besten. Bong. Nur der Filter gibt die Bilder.
Okay, wieder was gelernt.
Nur der Karton macht den Gong.
Bildungsauftrag. Dennis, darf ich dich fragen, Lach mal Jun oder Lasagne?
Weder noch, ich bin Vegetarier, obwohl dann Lasagne.
Bist du?
Ja.
Christian Ulm oder Fari Yardim?
Beide toll, Fari Yardim, weil es ein guter Freund ist.
Ist ein guter Freund? Rosamunde Pilcher drehen oder Pornos drehen?
Sterben. Wahrscheinlich. Aber Sterben ist ein Joker. Ich werde
Sterben
bestimmt,
ist ein Joker. Ja, nee, du kriegst nur noch eine.
Okay.
Prominent oder impotent?
Boah, das ist eine Fangfrage, ne? Ich weiß, wo das hingehört.
Du weißt, woher sie rührt.
Also, ehrlicherweise, ja, prominent.
Also dann doch
ja,
prominent.
Also, komm, ja. Zitier mich.
Naja, du hast nämlich mal gesagt, Prominenz ist scheiße. Nein, ich fand das einfach spannend, weil was ist daran scheiße?
Also erst einmal, ich habe das in einem anderen Kontext gesagt, nämlich, also Prominenz ist für meinen Beruf nicht besonders gut, weil man dann halt eben in eine Schublade gesteckt wird und Leute erwarten, dass man immer und immer wieder dasselbe spielt. Und ich beobachte gerne Menschen und ich bin interessiert an Menschen und wenn ich dabei erkannt werde, wie ich andere Leute anglotze, ist das nicht so praktisch. Aber ganz generell, Prominenz ist nicht so toll, wie man meint. Und ich sage das nicht, weil ich allzu viel Prominenz erlebt hätte, so, aber ich habe es halt bei
ich
Freunden.
Ich finde es auch total schwierig.
Ja, ich habe es bei Freunden gesehen. Also und da muss man Lust drauf haben. Und ich hab mitbekommen, wie Leute sehr prominent geworden sind und habe
bei bestimmten
gesehen,
Leuten, die darunter wirklich gelitten haben.
Also nicht, ich weiß nicht, ob die darunter gelitten haben, aber ich habe gesehen, dass ich drunter leiden würde.
Ja, unter so. Dieser. Aber was ist es, dieses, dass die jemand auflauert, dass da immer jemand steht und Fotos machen will? Tané, du nickst auch schon so, findest du es? Also, ja. Was ist das Nervige daran? Ist es nicht total glamourös, mal so ein Teilstück von der A60 einzuweihen?
Ach, das ist schon alles super. Oder, also, aber manchmal möchte ich auch nur bekifft in der Ecke liegen und in Ruhe gelassen werden. Und die Leute.
Also man kann nicht mal in Ruhe Drogen nehmen, wenn man prominent ist.
Aber der Punkt ist, die Leute haben auch immer eine Vorstellung von einem. Das ist das. Da kommen Leute auf einen zu, die glauben, einen zu kennen. Und ich merke, ich bin ja auch kein Profi im Umgang mit Leuten, die mich einfach anquatschen. Und das ist schön. Die meisten Leute sagen sehr nette Dinge. Und freuen sich, dass sie einen sehen, aber ich merke manchmal, weiß ich auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Also, ne, und ich finde, ja, Privatsphäre zu haben, die eigene Identität nicht da so auszuschütten, das ist ein großer Gewinn fürs eigene Leben und ich finde es seltsam, wie schnell Leute das so einfach wegwerfen, die eigene Privatsphäre ja.
Aber manche Leute haben ja da richtig Bock drauf, oder? Eben, und meint ihr, die bereuen es hinterher? Also wirst du oft angesprochen auf der Straße und erkannt?
Ja, also es geht noch. Ich bin ja jetzt noch nicht so bekannt tatsächlich. Aber was ich glaube, was alle unterschreiben können, ist halt der Umgang. Also der Ton macht die Musik tatsächlich so. Ne, weil was mir dann auch passiert ist, weißt du, da stehe ich dann in Köln, Schwiegermutter ist zu Besuch und wir stehen da und wollen eine Bootsfahrt machen und Leute stehen direkt vor mir und halten mir das Handy ins Gesicht. So, ne? Und da denke ich mir so, Leute, ich merke das. So, und dann bin ich halt auch dahin und meinte so, ey, ganz ehrlich, also wenn du ein Foto machen willst, frag mich doch einfach. Ich bin die Letzte, die da Nein sagt, aber das ist schon echt respektlos da mit dem Bild. Ich so, warum machst du so ein Foto? Weil das ist ja in dem Moment auch meine Privatsphäre so. Ja. Und ich so, frag mich doch einfach. Nee, ich war nur bei Google, um zu gucken, ob du das bist. Bist du es?
Ja, so, oder ja, auch über die Frage, bist du dieser eine Schauspieler, wo ich denke, ich weiß, ob ich der eine bin. Oder ich hab so einen kleinen Yorkshire Terrier, tatsächlich, mit dem ich spazieren gehe täglich. Und dann kommen dann so Leute, ey Bro, was los? Ey, bist du Chico? Und dann kommen die an und stehen mit diesem Hund. Das fühlt sich nicht besonders gut an. Ja.
Chico war der legendäre Zuhälter-Film, wa?
Ja, so ein Drogendealer habe ich da gespielt.
Wer spielt?
Ich habe Chico gespielt. Chico, okay.
Ja. Also eine kleine Nebenrolle.
Eine kleine. Ich habe so oft viel Film gehört.
Jetzt ist es aber so, du hast nun mal einen Beruf gewählt, mit dem die Prominenz ja einhergeht. Also Schauspieler ist irgendwie so ein Sehnsuchtsberuf, glaube ich, auch immer noch für viele. Trotzdem gibt's 20.000 Schauspieler in Deutschland und so wahrscheinlich 500 können davon leben. Warum ist das dann immer noch so ein Sehnsuchtsberuf und wie? Hast du je so Geldsorgen gehabt oder hat man so Ängste und denkt, okay, ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie ich nächsten Monat meine Miete bezahlen soll?
Ach, natürlich, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und die komplette erste Hälfte davon musste ich schon immer schauen, wie ich die Miete zahle. Also ich habe angefangen, Kinder- und Jugendtheater zu spielen und da waren die älteren Kollegen von mir, da gab es Leute, die hatten keine Zähne mehr, also denen haben vorne die Zähne gefehlt, weil die nicht das Geld hatten, sich die richten zu lassen. Und mir hat eine Kollegin gesagt, wenn du Geld verdienen willst, dann vergiss das hier und dann mach was anderes. Und ich dachte, ja, ich will unbedingt Schauspieler werden, ich Geld, scheiß drauf. Und dann kommt man dann in die Situation,
irgendwann sich
ja, da tatsächlich, ja. Und genau, aber ja, es ist natürlich, also ich will jetzt, es klingt da so negativ, es ist natürlich ein total wundervoller Beruf, und aber er hat halt eben auch negative Seiten, wie alles andere auch.
Du hast mal sowas Schönes gesagt, Schauspielern ist wie Klempnern.
Das habe nicht ich gesagt, das hat Alec Baldwin mal gesagt.
Ah, okay. Und du
hast meinte, man kann nicht immer irgendwie so ein Goldfliesen verlegen. Manchmal muss auch einfach nur ein Waschbecken an die Wand. Und und das ist das. Es gibt halt ganz viel Arbeit, die recht banal ist als Schauspieler. Ich meine, all die Schauspieler, die da durch den Tatort durchrutschen und immer das Gleiche wieder. Coin, das ist ja nicht aufregend. Also ich weiß nicht, wie oft ich.
Man stellt sich das aber immer so vor.
Ja, ist, ne? Relativ, ja, unaufregend.
Also ich wurde in Berlin mal angesprochen und mal gefragt, ob ich synchron sprechen würde mit meiner Stimme. Und ich habe gedacht, oh, wie toll, ich fahre nach Babelsberg. Und da haben sie gesagt, ah ja, ein französischer Film, und meine Augen wurden immer größer, mit Gérard Depardieu. Ich so, oh mein Gott. So, ja, und du spielst die Nutte, die im Knast sitzt. So,
hast du es gespielt dann?
Ich habe das dann gemacht. Oh,
interessant. Und was war das für eine
Erfahrung? Aber es ist nie, also wie du siehst, jetzt sitze ich hier. Insofern.
Ja, also ganz so schlecht ist es ja nicht gelaufen.
Aber ist es für dich, ist es nicht nervig, wenn man sozusagen klischeehaft, du wirst ja ganz häufig als Ganove besetzt, ne, oder als Migrant. So, jetzt spiel mal den, ne, du hast irgendwo erzählt.
Oder beides zusammen.
Oder beides natürlich, das wäre ja am allerbesten. Hat man da so Bock, dann mal irgendwie mal eine andere Rolle, oder was nervt daran? Ist es, weil es immer dasselbe ist, oder weil man denkt, warum müssen die Rollen jetzt immer, warum sind die Türken dann immer die Assis an der Dönerbude, die irgendwie kriminell werden oder so?
Also um ehrlich zu sein, bei mir ist das gar nicht so schlimm. Also ich meine, ich mache mit Anke Engelke seit 10 Jahren die Sendung mit den Elefanten und da wohne ich bei ihr im Schrank und verkaufe keinen Crack. Also ich mache viel sehr unterschiedliche Sachen. Es sind halt eben, also so Filme wie Chico oder so, sind halt eben die Filme, die hängen bleiben. Und um ehrlich zu sein, das Chico zu spielen hat unglaublich viel Spaß gemacht, und das sind schon spannende Rollen. Was mich viel mehr stört, ist, dass ein klischiertes Bild von Migranten noch immer im Kino und im Fernsehen zu sehen ist in Deutschland. Also ich habe mal einen Tatort gedreht, wo mein Filmvater gestorben ist, und dann kam ich das erste Mal in die Wohnung, und da lagen dann so Datteln und Türkischer Tee, ein Bild von Atatürk daneben, der Moscheewecker, der nie fehlen darf in der Ausstellung. Wenn es um Türken geht, jeder hat einen Moscheewecker anscheinend. Und dann hatte der Zigaretten aus der Türkei. Und da dachte ich, was zieht er sich abends so die Schnabelschuhe aus, stellt sich auf den Teppich, fliegt nach Istanbul und kauft sich da seine Zigaretten oder was? Ja. Das ist so, denke ich einfach. Das stimmt aber.
Also demnächst Kartoffeln und Sauerkraut sollen
ja,
da stehen.
Ja, ich meine, wie viele Türken in Köln, so türkische Papas irgendwie legen abends den Schlapphut beiseite und trinken einen Kölsch. So. Ich meine, das ist doch völlig normal. So, ne? Also das ist Datteln, verdammt.
Ja, aber wird das denn langsam anders besetzt oder so? Weil das ist das, was ich mich sofort frage, ne? Weil das regt einen natürlich auf, ne? Wenn das eben genauso immer weiter besetzt wird. Ja. So, weil du kannst ja nur was ändern, wenn endlich was aufbricht und dann mal du halt einfach der Simon Müller bist in einem.
Ja, aber Ding, ich glaube, weißt du? Also ich verstehe das ja auch auf gewisse Art und Weise, weil es ist ein visuelles Medium. Ich glaube, dass so Quoten und sowas da nicht helfen. Und auch ich glaube, so die Leute mit dem Problem müssen das selber in die Hand nehmen. Also wir Kinder von Migranten müssen das einfach selber machen. Wir müssen einfach selber Filme machen. Und ich meine, so in der Hip-Hop-Szene, die haben das schon sehr viel besser verstanden. Die nehmen das einfach selbst in die Hand. Und das müssen wir halt auch machen.
Weil, wie du es siehst, und alleine auch meine Jungs wie gerade Veysel oder so, Agassi, Belasch, das sind alle schon Beispiele. Allein, ja, dass die bestehen in der Welt noch, bei den Umfelden, auch mit den Großfamilien und so aufgewachsen, die ganze Wahrheit auch, durften nicht arbeiten gehen. Es gibt immer zwei Seiten. Und gerade wie die Presse sich da mit Zusammenarbeit von Bushido sich da an die ganzen Sachen stört, und es gibt eine Pauschalisierung. Das hat mich damals schon wahnsinnig gestört. In meinem Bezirk gibt alles, ja. Und es wurden nie einfach auch positive Beispiele für irgendwas genannt. Immer nur negativ.
Was ich auch nie höre, ist auch so, ich meine, die rappen alle auf Deutsch. So, ja, ne? Das ist auch immer so ein Ding, als ob die... Also,
ja, und ne? Guckst auch mal unsere Videos an bei uns Hip-Hopern. Da wird gar nicht geredet, dass gemischt ist. Bei Skips natürlich. Die Türken haben ihren Türken-Award, ja, dann Heimatmusik. Bei uns alles kunterbunt. Ja. Aber wenn ich dich dann, du scheiß Kanake, jetzt beim Fußball streiten, bin ich der Nazi. Ja. Nee, das ist schön. Voll gut. Und Chico muss ich mir angucken. Alle schwärmen davon.
Ja. Sag mir Bescheid, wie du ihn findest.
Würdest du gern Schauspielern?
Naja, ich täusche mal Orgasmus vor. Nee, Quatsch. Nee, ich hatte schon ein paar kleinere Rollen. Jetzt habe ich dieses Jahr mit Azad spiele ich bei Skyline mit. Das ist ein Film, 4 Blocks hatte ich schon das Angebot, wir konnten uns da nicht einigen. Ansonsten, ja, ich mache das mega gern, aber ich glaube, ich könnte das nicht wie Dennis. Ne, dass ich auch fremde Rollen spiele. Also ich habe mich bei den Skyline-Filmen für Netflix, da habe ich mich selber gespielt. Also der Staff, der in dem Film diesen Rapper spielt, den habe ich interviewt. Und das letzte Mal mit Kedar Ramadan war ich einfach so sein Bodyguard. Ja, und also von seinen Kollegen da, und dann habe ich mich doch selber gespielt. Also ich glaube, jetzt wirklich ein Student oder ein Akademiker spielen wäre schon hardcore, weil ich ziehe dann nur...
Ja, nee, wenn ich sehr interessant. Ja, nee, würde ich gerne sehen.
Ja, du bist so geil, du bist so liebenswert.
Aber eigentlich wäre das halt auch mega konsequent, weil...
Wenn ich Regie mache, setze ich dich als Student.
Das ist ja keine Kunstfigur. Wenn ich jetzt auf mein Album sage, Dennis ist ein Arschloch, da meine ich das auch so, weil meine Musik spielt nicht wieder. Aber ich würde zum Beispiel auch, ich würde alles spielen, Bullen spielen. Ja, also, weil ich finde, bei Schauspiel wirklich, wäre dann, weil wenn ich auf meiner Platte irgendwas sage, haben die Leute auch recht, mich damit zu konfrontieren. Ich stehe gerade dafür. Aber ich würde jetzt den Dennis nie anmachen, wenn er irgendeine Figur spielt, die mir unsympathisch ist. Ich finde, da geht man nicht so eng mit euch um. Und ich habe letztens den bodenständigsten Schauspieler kennengelernt. Das war David Hasselhoff. Ich war vor 5 Tagen mit ihm auf der Bühne. Und der ist ja so angenehm.
Auch, was kommt jetzt?
Die Hälfte der Leute macht sich zwar Sorgen von seinem Manager, dass er nüchtern bleibt, aber mega entspannter Typ. Wir haben Smalltalk gehalten und es war mega entspannt mit denen. Und weil ich noch sagen wollte, ich habe letztens mein Panini-Heft bekommen, wo ich mein Bild reingeklebt habe. Früher habe ich geträumt davon, im Panini-Heft zu sein, Yo zu moderieren. Aber halt auch die Albträume werden wahr. Das habe ich auch letztens jemand gesagt. Leider werden die schönen Sachen wahr, aber auch die schlechten. Und oft als junger Mann oder als Kind wünschst du dir die falschen Sachen. Das ist, glaube ich, der Fluch eines jungen Jugendlichen.
Was hast du dir als Kind? Hast du einen Traum, den du dir irgendwie, wo du sagst, das war so mein Lebenstraum oder ist es noch? Oder?
Nee, ich wollte einfach immer auf der Bühne stehen. Tatsächlich, das war so der Traum. Der Weg zeichnet sich, wenn er passiert. Also du hast es nicht. Und ich glaube auch, weil es eben Thema war mit diesem unbedingten Drang, berühmt sein zu wollen. Ich glaube, wenn man das denkt, macht man was falsch. Also du machst es ja für die Kunst. Ich will ja was sagen. Ich habe ja eine Haltung zu Sachen. Und deswegen mache ich das so, weil ich will die Leute ja erreichen. Und immer so, wenn ich ein paar Kollegen sehe, wo ich ganz genau weiß, die wollen eigentlich nur in der Arena stehen für den Effekt, denke ich mir so, Leute, das ist doch scheiße. So, also
du, die wollen auch mal zu der Eröffnung von Reifen Schmitz, weißt du? Es gibt, damit gehen einfach sehr viele Vorteile einher.
Ja, weil es gibt ja so bestimmte Ereignisse irgendwie, wo du als Comedy-Künstler jetzt auch, also das, dieses Hallenfüllen ist immer dieses große Thema. So. Es ist schön, wenn mehr Leute das hören wollen und ähnlich. So. Ne? Aber ich finde, dieses Effekt-Ding verpufft halt auch schnell.
Du kannst
auch
keiner nachmessen. Ja. Du bist ja nicht ein guter Komödiant, weil du viele Aufträge hast. Du kannst genauso gut sein und vor 5 Leuten spielen. Wenn das auch so. Ich habe Leute, die haben 5 Klicks. Die sind für mich, die hab ich, das waren meine Vorbilder. Die besten Rapper, da gibt's Leute, die machen scheiß Musik, treffen nicht mal einen Takt, Millionen Klicks, das ist eine Frage der Vermarktung.
Viel.
Aber heutzutage, leider hört man dir auch zu, wenn du Erfolg hast. Ich habe 20 Jahre Musik gemacht, ja, und ich kenn's bei vielen und ziehe auch Parallelen und du wirst echt erst anerkannt, du kriegst die Stimme erst, wenn du Gold gehst, wenn du klickst, also machen wir uns nichts vor.
Du hast ja Gold.
Ich bin Gold.
Ja. Du bist sowas von Gold. Puff. So, ich bin Gold. Also, ich würde mich bedanken. Wir quatschen gleich noch weiter. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben es geschafft. Monika an die Wand und ich kann an die Wand schauen.
Das war Zart am Limit mit Laura Karasek.